Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Hey, was Podcasts alles bewirken können, ne? Kim zum Beispiel, die hat dadurch eine neue Freundin gewonnen.
Davor war das halt einfach meine Oma. Also, ja, Menschen, die eine Oma haben, werden das kennen.
Aus Oma Inge wurde die Freundin Inge. Und mit den beiden haben wir in einem früheren Ab 21 Podcast schon mal gesprochen. Lohnt sich auf jeden Fall, das nachzuhören, quasi als Add-on zu der Folge, die ihr jetzt hört. Schön, dass ihr dabei seid. Wie solche Oma-Enkelin-Freundschaften überhaupt zu bewerten sind und warum wir aber eigentlich meistens mit Gleichaltrigen befreundet sind, das wird uns in dieser Folge die Soziologin Julia Hamann erklären. Erstmal aber noch eine andere ungewöhnliche Freundschaftsgeschichte, und zwar die von Elena und Mathieu. Elena ist 26, Mathieu ist 72, sie ist Model und Schauspielerin, er ist Schauspieler und beide haben denselben Nachnamen. Und nein, sie sind kein Liebespaar, sondern sie sind Vater und Tochter. Und sie sagen, sie sind sehr gut befreundet. Meine Kollegin Charlene Rogal hat mit Elena und Mathieu gesprochen und wollte von den beiden wissen, woran sie denn festmachen, dass es keine klassische Vater-Tochter-Beziehung, sondern eben eine Freundschaft ist.
Also ich glaube, wenn man noch jung oder in einem jugendlichen Alter ist und sich da selber noch nicht so reflektieren kann oder noch nicht tut, kriegt man eher das Feedback von außen. Mir haben meine Freunde immer zum Beispiel auch früher in Italien, wo die Väter auch wirklich sehr väterlich waren, dann irgendwie da mit ihren Anzügen vor der Schule standen und ihrer Zigarre und die Kinder dann abgeholt haben. Dann wurden erstmal Hausaufgaben gemacht, ne, und dann sitzt man so am Tisch. Und meine Freunde haben mir halt immer, wenn sie zu mir nach Hause kamen, zu Mathieu, auch zum Spielen zum Beispiel, zum Playdate, auch immer gesagt, boah, du, dein Papa, das ist irgendwie voll cool und wir kennen das gar nicht so. Und da habe ich so das erste Mal so mitbekommen, ah, okay, vielleicht sind andere Kinder anders mit ihren Vätern.
Obwohl du dich auch manchmal geschämt hast.
Nicht? Natürlich habe ich mich geschämt,
wenn ich mit meinem Roller und mit dem Hund ankam und dann auf dem Boden lag vor der Schule.
Voller dann, Schokolade.
Ja, und dann war es schon... Ja, nicht einfach für dich.
Und Mathieu, in welchen Aspekten schätzt du die Freundschaft zu Elena?
Das hat damit zu tun, dass von Anfang an zwischen uns eine Form von Grundvertrauen bestand und von Anfang an Elena sehr, ja, erwachsen ist ein falsches Wort, aber eben auf Augenhöhe.
Ja, Mathieu hat mich halt, hat nie so mit mir gesprochen, wie man es so klassisch kennt, dass irgendwie ältere Menschen mit Kleinkindern sprechen. Ne? Also dieses Verhätscheln und sowas, das gab es halt gar nicht. Es war halt immer auf Augenhöhe und das macht er bis heute. Und das hat mir halt auch immer das Gefühl gegeben, dass ich ehrlich zu ihm sein konnte, was alles angeht. Also es gibt zwischen uns auch irgendwie keine Tabus. Wir haben immer schon uns gegenseitig alles erzählt, auch wenn es vielleicht indiskret war, wenn es in dem Moment irgendwie dazu beigetragen hat, dass die Ehrlichkeit vertieft wurde oder das Vertrauen zueinander, dann fanden wir es gut, wenn viel kommuniziert wurde.
Und polarisiert euer enges Verhältnis auch manchmal? Wenn ihr sagt, ja, ihr habt da keine Tabus, alle Dirty Secrets werden da ausgespuckt voneinander?
Ja, also meistens.
Es macht meistens Spaß.
Es macht sehr viel Spaß. Bei meinen Freunden war immer schon irgendwo, hat das immer schon polarisiert, aber nicht auf eine negative Art und Weise. Ich meine, ich habe damals, als meine Freunde meinen Vater kennengelernt haben, saßen die dann alle der Reihe nach hier, weißt du es noch, als ich nach Deutschland gezogen bin. Da war ich 15 und dann saßen die alle hier im Wohnzimmer. Ohne dass ich die eingeladen habe, kam ich von der Schule, sitzen hier plötzlich irgendwie nacheinander 6 Leute und reden mit Mathieu über ihre tiefen psychologischen Probleme. Und ich war so, Entschuldigung, nutzt ihr gerade meinen Papa als Therapeut? Ohne dass ich was davon wusste.
Ja, ihr habt ja auch zusammen mit deinen Freunden, Elena, da habt ihr auch in der WG zusammengelebt, ne?
Ja, genau. Also das kam dann irgendwann danach, als dann irgendwann etabliert wurde, dass Mathieu ein sehr, sehr lockeres Verhältnis auch zu Jugendlichen hatte, weil er immer gerne, was wurdest du immer gerne genannt?
Familienonkel.
Genau, das war sein Ziel. Er wollte mal gerne Familienonkel sein. Und als das dann irgendwann klar war und bekannt wurde, dann hieß es halt, okay, wir brauchen eh ein paar Untermieter in unserer Bude. Wir hätten gerne mal ein paar verrückte Jugendliche. Das ging auch ein paar Jahre gut.
Na, Elena war ja ein Schlüsselkind. Sie hatte also 2 Schlüssel immer bei sich, für die Wohnung zur Mutter und für die Wohnung zum Vater. Und für mich war es auch eine Möglichkeit, meine Tochter oft zu sehen, wenn sie hier ihre Freunde besuchen kam.
Ah, ein rein egoistischer Grund natürlich.
Elena, verhältst du dich eigentlich unter Mathieus älteren Freunden erwachsener? Weil Mathieu hat mal gesagt, ihr fühlt sich in deinem Freundeskreis irgendwie jünger.
Ja, das fand ich auch immer ganz schön eigentlich. Also ich habe immer gespürt, dass wenn viele junge Leute um ihn herum waren, dass er sich dann auch total irgendwie, er ist total aufgeblüht und das hat ihn natürlich auch jünger fühlen lassen. Ich glaube, das ist halt so, wenn man sich mit Menschen umgibt, die älter sind als einer selbst, dann passt man sich an und umgekehrt auch. Aber bei seinen Freunden, ich kenne hauptsächlich die ein bisschen jüngere sind.
Ich glaube, es war sehr basisdemokratisch, man könnte auch sagen urchristlich. Wir haben uns alle immer geduzt und das hat auch dazu geführt, dass wir auch voneinander dauernd lernen.
Was lernt ihr voneinander?
Ich habe von Elena Italienisch gelernt. Ich habe von ihr gelernt, weniger impulsiv zu sein. Ich habe von ihr gelernt, vor allem gelassener zu sein. Und das Allerwichtigste, ich habe gelernt, dankbarer zu sein.
Obwohl, ich muss sagen, meine stolzeste für mich selbst Errungenschaft ist, dass Mathieu seit Oktober letzten Jahres kein Fleisch mehr isst
und kein Alkohol mehr trinkt.
Und ich bin da sehr, sehr, ja, das freut mich mit am meisten, weil es natürlich auch um seine eigene Gesundheit geht. Und wenn ich hier so ein bisschen meine Fühler oder meine Samen sehen konnte, dann bin ich sehr froh.
Ja, der Einzige, wenn du vorhin von nach Polarität gefragt hast, das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht manchmal, ist, dass Elena sich mehr Sorgen um mich macht, als ich mir um sie.
Ja, Elena, du hast ja mal gesagt, du bist der Boss in eurer Beziehung. Jetzt sagt Mathieu, du bist diejenige, die sich viel sorgt. Wie passt das zusammen?
Also Boss würde ich jetzt, habe ich glaube ich so jetzt noch nicht gesagt. Also viele andere sagen halt, wenn man uns beide wie ein verheiratetes altes Ehepaar sieht, dann bin ich so der alteingesessene Mann irgendwie in der Beziehung. Ich kommandiere Mathieu sehr viel herum. Ich bin ein bisschen herrisch. Das tut mir auch oft leid. Wir haben auch heute tatsächlich über Trigger und sowas gesprochen. Ich glaube, das kommt halt auch von dieser Rolle, in der ich mich irgendwo extrem doll sehe, aus irgendwelchen, ja, wahrscheinlich in der Kindheit liegenden Gründen, dass ich mich halt um meine Eltern kümmern muss. Und bei Mathieu ist es halt ganz besonders so, weil meine Mutter ist halt erstmal auch ein Ticken jünger. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich mir dann weniger Sorgen mache. Aber die hat halt auch einen unglaublich starken Mann an ihrer Seite. Und bei ihr denke ich mir halt auch in letzter Zeit irgendwie so, ja, das läuft schon. Und bei Mathieu denke ich mir halt, wegen seiner chaotischen Art mache ich mir halt so oft Sorgen einfach, dass er Dinge vergisst, dass er sich selber irgendwo vergisst, dass er geklaut wird. Das weiß ich nicht. Einfach irgendwie so kleine Sachen, die natürlich gut laufen, weil er hat ja auch vor mir überlebt.
Wenn du dich in dieser Beziehung wie einen alten Mann fühlst, kann ich nur sagen, ich fühle mich dadurch
wie eine junge Frau.
Sehr oft wie eine junge Frau und bin da sehr dankbar dafür.
Ah, oh, das finde ich toll.
Elena, was nimmst du denn von Mathieu mit? Das Chaos scheinst du dir nicht abzuschauen?
Ja, doch, auch ein bisschen. Ich habe von Mathieu auf jeden Fall ganz viele unbewusste Charaktereigenschaften natürlich mitgenommen. Zum Beispiel eine krasse Stärke oder auch irgendwo ein extrem dickes Fell, gerade wenn es um die Öffentlichkeit zum Beispiel geht. Also ohne seinen Einfluss hätte ich auch auf jeden Fall nicht vor 4 Jahren Topmodel so gut bewältigen können, auch mit dem ganzen medialen Druck, der danach irgendwie stattgefunden hat. Mhm. Ich glaube, ich behandle alle Menschen, die ich treffe, gleich, und das habe ich auf jeden Fall auch von ihm gelernt. Das hat er immer schon gemacht. Es gibt natürlich auch ein paar negative Aspekte, aber die beleuchten wir jetzt hier einfach mal nicht.
Welche zum Beispiel?
Nö, das überlassen wir für unseren Podcast, Mathieu.
Hast du von mir negative Dinge gelernt?
Nee, gelernt nicht, aber daraus gelernt. Genetisch vielleicht. Ja, genau, daraus gelernt.
Also ich müsste sehr lange nachdenken, um dir negative Attribute
nicht
zu geben. Also das macht mir manchmal richtig Sorgen.
Macht
also
ja nichts.
Diese Beziehung hat sehr wenig Ambivalenz.
Elena, du hast ja gerade auch angesprochen, du fühlst dich manchmal in der Funktion, dass du so, ja, um deine Eltern nicht sorgen müsstest oder um Mathieu. Was entgegnet ihr denn Leuten, die finden, Eltern und Kinder, die sollten nicht befreundet sein, sondern Eltern sollten Eltern sein?
Ich kenne solche Leute. Es wurde mir jetzt so in der Hinsicht noch nicht gesagt. Klar, jedem das Seine. Ich glaube, auch für manche Vater-Tochter- oder Vater-Sohn-Modelle ist so eine Art von Beziehung, also eine klassische, sage ich jetzt mal, Beziehung besser, und die brauchen das auch. Ich persönlich finde, für mich hätte es nicht besser laufen können. Meine Mutter war sehr bemutternd und hat sich auf dieser Ebene extrem gekümmert, wo ich bei Mathieu halt einfach ein bisschen freier war, auf einer kreativeren Ebene mich irgendwie auszuleben und zu entdecken. Ich hätte es echt nicht besser selber mir gewünscht.
Die Leute sind eher beeindruckt, als dass sie es kritisieren.
Elena, du hast ja gesagt, Mathieu hat viele jüngere Freunde. Wie sieht's denn bei dir auf der anderen Seite aus? Hast du auch viele ältere Menschen, mit denen du befreundet bist?
Ich hatte halt immer sehr viele einzelne, unterschiedliche Freunde in unterschiedlichen Altersklassen. Aber vor allem hatte ich halt immer meine Peer Group, mein Rudel sozusagen, meine Gang. da war ich eigentlich immer so ein bisschen in der Mitte. Oder ja, vielleicht schon habe ich zu den Jüngeren gezählt, aber da war jetzt nie jemand älter als vielleicht 3-4 Jahre älter. Die Einzelnen habe ich dann eher irgendwie danach so kennengelernt. Tatsächlich war das bei Männern auch immer so. Ich hatte bis jetzt eigentlich immer nur welche, die sich so im Rahmen der plus 4 Jahre maximal irgendwie befanden. Weil ich auch glaube, dass natürlich ist es inspirierend, auch mit Leuten zu sein, die irgendwie älter sind, aber nicht dauerhaft, weil man dann auch vielleicht gerade als 14-, 15-Jähriger gar keine Zeit hat, auch einfach vielleicht mal seine Pubertät auszuleben, ne? Weil man immer das Gefühl hat, man muss irgendwie sich älter machen, als man ist.
Elena und ihr Vater Mathieu sagen von sich, wir sind sehr eng befreundet, wir sind nicht nur Tochter und Vater. Und das Gespräch haben wir aus einem früheren Ab21-Podcast genommen, aus dem Jahr 2020. Da hatte meine Kollegin Charlene Rogal mit den beiden gesprochen. Ist eben zeitlos, das Thema.
Deutschlandfunk Nova.
Meine engsten Freunde sind alle etwa so alt wie ich, waren alle auf derselben Schule wie ich oder derselben Uni, haben ähnliche Interessen und manchmal hatten wir sogar dieselben Ex-FreundInnen. Deutlich ältere FreundInnen oder irgendwelche aus anderen Bubbles habe ich eigentlich nicht, wenn man mal davon absieht, dass da ein paar sind, die andere Parteien wählen als ich. Was verpasse ich da? Warum? Und damit hänge ich meine These jetzt mal zum kritischen Begutachten ganz weit raus. Warum sind wir so oft mit Gleichaltrigen, viel seltener aber mit Älteren oder Jüngeren befreundet? Ist uns das vielleicht zu anstrengend oder fehlt uns da die Basis für Gespräche? Darüber habe ich gesprochen mit der Freundschaftsforscherin Julia Hamann, Soziologin an der Uni Vechta.
Hallo Dominik.
Sag mal, wie alt sind deine FreundInnen so? Jetzt nicht aufs Jahr genau, sondern sind die eher so deine Altersklasse oder ein paar Jährchen drüber oder drunter?
Also ich würde sagen, die sind im Schnitt eher in meiner Altersklasse mit so einer Variation von, sagen wir mal, 8 Jahren. Nach unten, nach oben.
Ist das etwas, was man aus der Wissenschaft weiß, was so in Anführungsstrichen normal ist?
Ja, normal ist es schon, dass das Lebensalter ungefähr gleich ist, also sich annähert. Das hat ja auch mit der Art und Weise zu tun, wie wir Freundschaften häufig schließen, nämlich dass sie da entstehen, wo wir in Gruppen zusammenkommen und ein Angebot an unterschiedlichen Menschen haben. Das sind zum Beispiel Einrichtungen der Ausbildung, also Schulen, Universitäten, Berufsschulen und so weiter. Und das sind häufig altershomogene Kontexte. Und deswegen lernen wir auch viel Personen in unserem Alter kennen.
Mhm. Gleiches Alter oder ähnliches Alter heißt ja aber nicht immer auch gleiche Lebensphase. Also der eine Mensch ist 30 und hat schon 4 Kinder, selten, aber gibt es. Mhm. Der andere Mensch ist 30 und leitet 4 Clubs und schlägt sich die Nächte um die Ohren. Wie wichtig ist es, dass man in einer Lebensphase ist, um richtig gut befreundet zu sein?
Also ich glaube, dass es sogar wichtiger ist, in der vergleichbaren Lebensphase zu sein, weil es ja so ein bisschen um die Taktung des Alltags geht, wenn man Freundschaften pflegen möchte. Und natürlich geht es aber auch um relevante Gesprächsthemen. Aber wenn wir jetzt bei der Taktung des Alltags bleiben, dann bedeutet die Verantwortung für Kinder oder natürlich auch für Ältere eine bestimmte Strukturierung des Alltags. Also wann habe ich Zeit? Ich brauche meinen Schlaf. Wann muss ich immer Essen zubereiten? Weil die Personen ja so massiv abhängig sind von mir. Während eine starke Einbindung in Arbeitsleben oder eben auch Arbeitsleben, das nachts stattfindet, natürlich andere zeitliche Strukturen bedeutet und damit auch andere Freiräume bedeutet, auch andere Schwerpunkte. Wenn mein Schwerpunkt Feiern ist, dann werde ich sehr wahrscheinlich weniger Zeit für Leute haben, die viel sich um Kinder kümmern müssen.
Ja. Und das heißt, wenn man also gleiches Alter ist, aber unterschiedliche Lebensphasen, man möchte aber trotzdem befreundet sein, was muss man dann machen? Also bewusster die Perspektiven der anderen einnehmen oder wie kriegt man so eine Freundschaft dann oder hält man so eine Freundschaft am Laufen?
Ja, also das gilt, glaube ich, immer. Man muss die Perspektive der anderen Person mitdenken. Das funktioniert ja meistens auch, wenn man die andere Person gern hat und sich für das Leben der anderen Person interessiert. Das ist ja so Basis von Freundschaften eigentlich. Und das ist vermehrt notwendig, wenn der Lebensalltag oder die Perspektive aufs Leben oder die Erfahrung von meiner stark abweichen. Dann bedeutet das ja einen sehr konkreten Schritt, das zu vollziehen und das zu tun. Also sich darauf einzulassen und zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht meins oder das fühlt sich nicht normal für mich an oder ist mir nicht bekannt, aber aufgrund meiner Freundschaft, aufgrund meines Interesses an der anderen Person lasse ich mich darauf ein und lerne daraus.
So, Julia, jetzt hatten wir das, was man in Freundschaften auch manchmal hat, nämlich, dass man ein bisschen Kommunikationsprobleme hat. Bei uns war es eine etwas rauschende, knarzende Internetleitung. Wir sprechen jetzt über Telefon mit dir weiter und ich würde gerne wissen, ob es in Freundschaften mit großem Altersunterschied, auch wenn es die seltener gibt, oftmals vielleicht so ein Machtgefälle gibt und es die deswegen seltener gibt.
Die Frage des Machtgefälles ist schon wichtig und auch für Freundschaften relevant, vor allen Dingen, wenn es um finanzielle Fragen geht. Aber da würde ich sagen, das ist nicht der Hauptgrund, warum es seltener Freundschaften zwischen älteren und jungen Menschen gibt, sondern das ist da, und das wird auch in so Praxisforschung kritisiert, dass es einfach relativ wenig Räume gibt, in denen sich die Generationen vermischen. Mhm. Unsere Institutionen sind sehr stark eben altershomogen ausgerichtet. Es gibt wenig Orte für altersübergreifende Freundschaften oder zur Etablierung.
Und entsprechend gibt es auch wenig Forschung dazu?
Ja, genau. Ich habe ja zu älteren Personen und deren Freundschaften geforscht und die berichten natürlich immer wieder davon, dass sie ein freundschaftliches Verhältnis beispielsweise zum Enkelkind haben oder zu jungen Personen in der Nachbarschaft haben. Aber dass das so systematisch in den Blick genommen wird, das kenne ich aus der Forschung nicht.
Ja, jetzt wenn du gerade die Beziehung Großeltern-Enkelkinder ansprichst, kann man da von Freundschaft sprechen, weil sich diese familiäre Bindung ja auch nicht leugnen lässt?
Ja, aber ich glaube, man verbindet mit einer Großelternbeziehung was anderes als mit einer freundschaftlichen Beziehung. Die sind ja beide liebevoll und fürsorglich und eben aneinander interessiert. Aber wenn man das Gefühl hat, man kann sich gut austauschen, man vertraut sich, man vertraut der Meinung der anderen Person, schätzt die, dann kann das natürlich auch freundschaftliche Züge annehmen. Also das, was wir eher in Freundschaften sehen als in familiären Beziehungen. Oder also wahrnehmen, ne? Nicht, dass es das nicht auch geben kann, um Gottes Willen.
Was ist mit Geschwistern, die sagen, sie seien gut befreundet oder sehr gut befreundet? Zum Beispiel Schwestern, die nah beieinander sind, sagen ja gelegentlich, sie seien wie beste Freundin füreinander auch.
Wir haben ja bestimmte Bilder davon. Was ist eine geschwisterliche Beziehung und was ist eine familiäre Beziehung, was ist eine elterliche Beziehung und so weiter. Mhm. Und wenn diese Vorstellung auf eine Art und Weise erweitert wird mit Vorstellungen davon, wie sie eigentlich zu Freundschaften gehören, dann werden die Beziehungen so aufgeladen, also werden so erklärt, als die ist mir so nah, das ist wie eine Freundin für mich. Oder ne? Oder wir machen so viel zusammen, das ist eigentlich eher eine Freundschaft als eine Schwesternbeziehung. Ja. Und meistens sind das ja so Aufwertungserzählungen.
Reicht das nicht, wenn man Geschwister ist? Das ist auch schon ein ziemlicher Wert an sich, oder nicht?
Ja, ich glaube auch. Also es ist auch Zufall. Aber ich glaube, was man ja mitteilen möchte, ist, ja, wir sind Geschwister und wir haben diese geschwisterliche Beziehung. Aber zusätzlich ist es auch noch so, dass ich diese Person so behandle wie eine Freundin. Also als wäre es eine gewählte Person und nicht, die habe ich halt mitbekommen, schicksalhaft.
Ja. Ich habe in meiner Anmoderation gesagt, dass ich ja möglicherweise auch was verpasse, weil die allermeisten meiner Freundinnen so in etwa alt sind wie ich. Würdest du das auch sagen? Können wir was von Freundinnen lernen, die sehr viel älter oder sehr viel jünger sind als wir?
Ja, nicht notwendigerweise, aber die Möglichkeit erhöht sich natürlich, dass wir da noch andere Entwürfe kennenlernen, andere Perspektiven oder andere Erfahrungen. Und damit was für unser eigenes Leben lernen. Aber ich würde sagen, jetzt prinzipiell ist das unterschiedliche Alter kein Garant dafür, dass man wahnsinnig lernt, sondern man kann ja auch in der eigenen Altersstufe unterschiedliche Lebensentwürfe und Perspektiven mitbekommen.
Ja, letzte Frage, Julia. Jetzt hast du gerade eben ja auch erwähnt, dass du zu Freundschaften unter älteren Menschen geforscht hast. Wenn man das jetzt schaffen möchte, mit Älteren irgendwie befreundet zu sein, wo soll man da hingehen? Stichwort, es gibt keine gemeinsamen Orte mehr. Einfach ins Seniorenheim reinspazieren oder in einen Verein gehen, wo man weiß, da sind vor allem Ältere? Stelle ich mir schwierig vor.
Ja, stelle ich mir auch schwierig vor, aber das ist ja wahrscheinlich die Antwort. Ne? Also die Frage ist ja, wo finden wir so generationenübergreifend? Das sind vielleicht Stadtteiltreffs oder ein Chor oder Parteien, bestimmte Vereinsstrukturen. Aber wenn man wirklich ein Interesse daran hat, dann kann man das natürlich machen. Man kann auch in Pflegeheime oder Seniorentreffs gehen und da anbieten, ehrenamtlich zu helfen und zu unterstützen. Aber ich warne da ein bisschen vor, weil das natürlich direkt eine, das bringt tatsächlich eher ein Ungleichgewicht rein, ne? Weil dann bin ich diejenige, die ehrenamtlich arbeitet für die vermeintlich alten Leute und das ist vielleicht gar nicht so ein guter Start für eine Freundschaft.
Warum sind wir so oft mit Gleichaltrigen, viel seltener aber mit Älteren oder Jüngeren befreundet, hat uns Julia Hamann erklärt, Soziologin von der Uni Vechta. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und das war er, der Ab21-Podcast über ungewöhnliche Freundschaften. Ungewöhnlich, weil die beiden Menschen sehr viele Jahre trennen und wie bei Elena und Mathieu vielleicht sogar auch noch verwandt sind, nämlich Tochter und Vater. Wenn ihr Gedanken dazu habt, die würden wir gerne hören oder auch lesen. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.